Die Nacht marschierte heran, verlangte ihre ersten Opfer und setzte den Weg fort. Selbst die wildesten Feten endeten, und vom Lachen und Trinken erschöpfte Gäste torkelten nach Hause, um zu schlafen. Manche fanden nicht ins eigene Bett, sondern erwachten später unter fremden Decken. Jene müden Wanderer waren nur Strandgut eines anderen Zeitstroms. Und während sie schnarchend in ihr angestammtes Territorium zurückkehrten, den Tag, begannen die wahren Überlebenden der Nacht mit den ernsten Geschäften der Finsternis. Sie ähnelten denen, die der Stadt Ankh-Morpork während des hellen Sonnenscheins eine für sie typische Vitalität verliehen. Es gab nur zwei eher triviale Unterschiede. Man versteckte die Messer nicht mehr, und kaum jemand lächelte. In den Schatten herrschte Stille, abgesehen von den Pfeifsignalen der Diebe und dem leisen Stöhnen von Leuten, die einen sehr persönlichen und ziemlich endgültigen Konkurs anmeldeten. In der Schinkengasse begann gerade das berühmt-berüchtigte Würfelspiel des rheumatischen Wah. Mehrere Dutzend in Kapuzenmäntel gehüllte Gestalten hockten im Kreis und beobachteten, wie Wahs drei achtseitige Würfel über den festgetretenen Boden tanzten und irreführende Lektionen in statistischer Wahrscheinlichkeit erteilten.
»Drei! Türfels Auge bei ihr! Der Bursche zeigt's dir im Guck. Er weiß, wie man mit den Dingen umgeht.«
»Ein Klacks!« Der Bucklige im Guck, ein kleiner, plattgesichtiger Mann, der einem mitwertigen Stamm angehörte und dessen Geschick mit den Würfeln überall dort gerühmt wurde, wo sich zwei Männer einfanden, um einen dritten zu schröpfen, griff nach den drei kleinen Objekten und starrte auf sie hinab. Er fluchte stumm und begriff, dass Wahr mit den Würfeln kaum weniger gut umzugehen verstand. Eine bittere Erkenntnis, die ihn bereits mehrere Münzen gekostet hatte. Doch sein Zorn galt in erster Linie dem namenlosen Spieler, der ihm direkt gegenüber saß. Er wünschte ihm einen vorzeitigen und möglichst schmerzvollen Tod. Mguk versuchte es mit einem neuen Wurf.
»Dreimal sieben macht 21, Freundchen«, verkündete er triumphierend.
Wahr griff nach den Würfeln, reichte sie dem Fremden, wandte sich anschließend an den Buckligen und zwinkerte kurz. Mguk schnaufte leise und beeindruckt. Er hatte aufmerksam nach einem Trick Ausschau gehalten, und doch wäre ihm die flüchtige Bewegung fast entgangen. Wahrs täuschend krumme Finger konnten sehr flink sein. Ein seltsames Klappern ertönte, als der Fremde die Hand schüttelte und sie ruckartig öffnete. Drei Würfel sausten in einem weiten Bogen durch die Luft, fielen auf den Boden und zeigten 24 Punkte. Einige der erfahreneren Spieler wichen von dem Unbekannten fort. Wer beim Würfelspiel des Rheumatischen Wahr zu viel Glück hatte, bekam später häufig Anlass, es zu bedauern. Wahr blickte auf die Würfel, und in seinen Augen glänzten die Klingen imaginärer Dolche.
»Drei Erten«, hauchte er. »Ein derartiges Glück ist geradezu unheimlich.«
Die übrigen Leute verstanden die Warnung und ließen sich von der Nacht verschlucken. Zurück blieben nur einige stämmige, muskulöse und recht finster dreinblickende Männer. In einer Einkommensteuererklärung hätte Wahr ihr Gehalt vermutlich unter dem Punkt »Werkschutz« abgesetzt.
»Aber vielleicht ist es gar kein Glück«, fügte er hinzu. »Vielleicht steckt Zauber dahinter.«
»Diese Bemerkung ist nicht sehr nett.«
»An unserem Spiel nahm einmal ein Zauberer teil, der sich schnelles Geld erhoffte«,
sagte Wahr.
»Tja, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, was aus ihm wurde. Wisst ihr es noch, Jungs?«
»Er bekam eine Abreibung. Wir ließen ihn in der Schweinestraße zurück. Und im Honigweg. Und an einigen anderen Orten.«
Der Fremde stand auf. Die anderen Männer folgten seinem Beispiel und näherten sich ihm.
»Ein solches Verhalten ist ungerechtfertigt. Ich bin nur hier, um zu lernen. Warum haben Menschen solche Freude daran, das Gesetz des Zufalls herauszufordern?«
»Zufall hat damit nichts zu tun. Knüpft ihn euch vor, Jungs.«
An die folgenden Ereignisse entsann sich später keine lebende Seele, abgesehen von der einer streunenden Katze. Sie war auf dem Weg zu einer Verabredung, kam zufällig vorbei und sah interessiert zu. Wahr Schurken holten mit ihren Messern aus, doch Plötzlich erstarrten sie. Grelles purpurnes Licht flackerte ihnen entgegen. Der Fremde schob die Kapuze zurück, griff nach den Würfeln und drückte sie dem rheumatischen Wahr in die Hand, der verwirrt den Mund öffnete und ihn dann wieder zuklappte. Der Spieler zwinkerte mehrmals und versuchte vergeblich, das zu übersehen, was sich viel zu deutlich seinen Blicken darbot, und grinste.
»Wirf!«
Es gelang war, den Kopf zu senken und auf die Hand hinabzustarren.
»Worin besteht der Einsatz?«
flüsterte er.
»Wenn du gewinnst, nimmst du deine lächerlichen Behauptungen zurück. Das Leben der Menschen sei zum größten Teil vom Zufall bestimmt.«
»Ja, ja. Und wenn ich verliere?«
»Dann wirst du dir wünschen, gewonnen zu haben.«
Wahr wollte schlucken, aber die Kehle war im Knochen trocken.
»Ich weiß, dass ich viele Leute umgebracht habe, aber...«
23, um genau zu sein.«
»Ist es zu spät, um Bedauern und Reue zum Ausdruck zu bringen?«
»Da bist du bei mir an der falschen Adresse. Wirf jetzt!«
Wahr dachte nicht einmal daran, richtig auszuholen. Er kniff die Augen zu, ließ die Würfel einfach zu Boden fallen und hielt die Lider gesenkt.
3 Achten. Na bitte, war doch gar nicht so schwer, oder?«
Wahr fiel in Ohnmacht. Tod hob die knöchernen Schultern, ging fort und blieb nur kurz stehen, um die Katze hinter den Ohren zu kraulen. Es summte leise vor sich hin. Zwar wusste er nicht so recht, was mit ihm geschah, aber er fand Gefallen daran.
»Du konntest unmöglich sicher sein, ob es klappt!«
Schneidgut breitete beschwichtigend die Arme aus.
»Nein, das nicht«,
gestand er.
»Aber ich dachte, was haben wir schon zu verlieren?«
Er wich einen Schritt zurück.
»Du meinst, was hattest du schon zu verlieren?«
rief Mord. Verärgert trat hervor und zog den Armbrustbolzen aus dem Bettpfosten.
»Willst du etwa behaupten, dieses Ding sei einfach durch mich hindurchgeflogen?«
fragte er scharf.
»Ich habe alles genau beobachtet«,
stellte der Zauberer fest.
»Ich hab's ebenfalls gesehen«, warf Kelly ein. »Es war schrecklich. Der Bolzen kam genau dort zum Vorschein, wo eigentlich dein Herz sein sollte.«
»Du bist durch eine Marmorsäule gegangen«,
sagte Schneidgut.
»Und durch das Fenster dort geritten«,
fügte Kelly hinzu.
»Ja, aber das alles geschah, während ich im Dienst war«,
erwiderte Mord und ruderte mit den Armen.
»Während ich die Pflicht wahrnahm. Das ist ganz etwas anderes. Und außerdem...«
zögerte.
»Eure Blicke«,
sagte er.
»Genau so haben mich heute Abend die Leute in der Schenke angesehen. Stimmt was nicht?«
»Mit dem einen Arm hast du gerade durch den Bettpfosten gewinkt«,
sagte Kelly leise. Mord betrachtete seine Hand und klopfte ans Holz.
»Na, völlig fest. Ein ganz normaler Pfosten. Ziemlich stabil.«
»Du hast eben einige Leute in einer Schenke erwähnt«,
brummte Schneidgut.
»Was geschah dort? Bist du durch die Wand gegangen?«
»Nein, ich habe nur etwas getrunken, eine Spezialität, die man knieweich nennt.«
»Knieweich?«
»Ja, schmeckt nach faulen Äpfeln, und die Leute starrten mich an, als hätte ich Gift geschluckt.«
»Wie viel hast du getrunken?«
fragte Schneidgut.
»Einen Krug nehme ich an. Ich habe kaum darauf geachtet.«
»Wusstest du, dass Knieweich das stärkste alkoholische Getränk zwischen hier und den Spitzhornbergen ist?«
Der Zauberer schnitt eine Grimasse.
»Nein.«
Mord schüttelte den Kopf.
»Davon hat mir niemand etwas gesagt. Was spielt das für eine Rolle?«
»Du hattest wirklich keine Ahnung, nicht wahr?«
Schneidgut nickte langsam.
»Nun, vielleicht gibt uns das einen Hinweis.«
»Hat es irgendetwas mit Kelis Rettung zu tun?«
»Wahrscheinlich nicht. Trotzdem würde ich gern einen Blick in meine Bücher werfen. Dann ist es unwichtig«,
sagte Mord fest. Er wandte sich an die Prinzessin, in deren Augen nun ein Hauch von Bewunderung glomm.
»Ich glaube, ich kann dir helfen«,
verkündete er.
»Ich glaube, ich kann uns mächtige Magie verschaffen. Mit Zauberei wäre es doch möglich, die Grenzfläche aufzuhalten, Schneidgut, oder?«
»Mit meiner nicht. Es müsste wirklich starke Taumaturgie sein, und selbst dann wäre gesunde Skepsis angebracht. Die Realität ist recht hartnäckig.«
»Ich mach mich sofort auf den Weg«,
verkündete Mord.
»Bis morgen. Leb wohl.«
»Es ist bereits morgen«,
entgegnete Kelly. Mord seufzte.
Na schön.
Er fühlte sich ein wenig aus dem Konzept gebracht.
Ich hebe mich jetzt von dannen.
Du hebst dich, was?
So reden Helden,
erklärte Schneidgut, deutete auf Mord und tippte sich kurz an die Stirn. Thods Lehrling schnitt eine finstere Miene, bedachte Keli mit einem aufmunternden Lächeln und verließ das Zimmer.